Guten Abend hier bei uns in der Schleife und alle, die von daheim zuschauen oder das nachhören. Ihr habt im Lobpreis schon eigentlich die ganze Predigt vorausgehalten. War wirklich ein prophetischer Lobpreis. Wir sprechen uns nämlich nie ab. Ich möchte euch von einem Kompliment erzählen, was mir eins meiner Kinder letzte Woche gemacht hat. Und zwar hat es zu mir gesagt: Mama, du hast so schöne Lachfältchen neben den Augen. Also meine Kinder sind sehr großzügig mit solchen Komplimenten. So ihr Standardkompliment ist, so der Favorit in ihrem Repertoire: Mama, dein Pullover passt gut zu deinen grauen Haaren. Also ich, egal, was ich anhab, es passt immer zu meinen grauen Haaren. Aber der Kommentar mit den Lachfältchen, der war ernst gemeint. Und der hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich habe gemerkt, also ich nehme das Leben viel zu ernst. Es ist ja gut, dass wir das Leben ernst nehmen. Wir sollen das ja auch ernst nehmen. Aber manchmal nehmen wir das Leben zu ernst. Das Schwere und die Schicksale und die Menschen und die Sorgen und das Unlösbare. Ich habe gemerkt, wir müssen diese Welt und die Menschen und das Unlösbare und unsere Sorgen in der richtigen Relation gegenüber Gott sehen. Und wir müssen merken, Gott hat eine Berufung für uns, was unsere Falten angeht. Und zwar bin ich überzeugt, wir sind eindeutig berufen, am Ende unseres Lebens mehr Lachfältchen zu haben und weniger tiefe Sorgenfalten. Und das ist diese Einladung, die Gott an uns hat, dass wir seine Freude entdecken. Und da möchte ich heute Abend mit euch gemeinsam auf eine kleine Entdeckungsreise gehen. Und ihr dürft, wenn ihr wollt, mal so am Anfang einen Finger auf eure Sorgenfalten legen und ihnen sagen, also ihr dürft euch jetzt entspannen und zuhören, was Gottes Botschaft an euch ist. Ihr dürft aber auch eure Lachfältchen streicheln und sie ermutigen und sagen, schön, dass ihr da seid und ihr dürft noch mehr werden. Also schauen wir, wie Gottes Freude aussieht, wie sie uns begegnet und vor allem auch, wie sie in unserem Leben zu einer Quelle der Kraft und der Ermutigung wird. Und wir beginnen mit der Grundlage und die Grundlage ist: Gott hat die Welt geschaffen, auch aus Freude. Auch die Menschen, dich und mich, egal von wo aus du zuhörst oder zuschaust, Gott hat Freude an dir. Und ich weiß, das ist für viele schwer zu glauben, dass Gott Freude an uns hat, aber es ist so wichtig und darum möchte ich damit anfangen. Es macht etwas mit uns, wenn wir die Wahrheit in unserem Herzen ankommen lassen, wenn die ankommt. Die ersten Seiten der Bibel schafft Gott die Welt und dann heißt es ja immer wieder, und Gott sah, dass es gut war. Und am Ende schafft er den Menschen und sagt, siehe, es war alles sehr gut. Und dann ruht Gott. Und wenn wir etwas richtig gut finden, das tun wir eigentlich nur, wenn wir wirklich zufrieden sind. Und wenn wir zufrieden sind, dann haben wir auch Freude daran. Und so war das auch bei Gott. Er hat das alles angeschaut, den Menschen mit dem Prädikat sehr gut, und er hat sich daran gefreut. Warum ist Gott am Abend in diesen Garten Eden spazieren gegangen mit Adam und Eva und hat sie jeden Abend wieder besucht? Nicht zuerst, um ihnen Arbeitsaufträge zu geben. Also es kommt jetzt auf unser Gottesbild an. Vielleicht stellen wir uns das auch so vor, dass Gott da gekommen ist, prüfender Blick, so wie früher, als wir im Pfarrhaus so einen großen Vorgarten hatten mit vielen Blumenrabatten. Und dann sind die Spaziergänger mal prüfend schauen gegangen, ob jetzt Frau Pfarrer auch gut das Unkraut gejätet hat, was sie nicht hat. wenn wir so ein Gottesbild haben, dass Gott da abends gegangen ist zu Adam und Eva und dann hat er so rumgeschaut. Also, morgen solltet ihr dann mal das Radieschenbeet von Unkraut befreien. Und wie sieht's denn da hinten in der Ecke vom Garten aus? Und so weiter. Ich glaube, so war das nicht. Wenn ich dran denke, wie ich als Mutter abends meinen Kindern gute Nacht sagen gehe. Ich meine, wenn sie klein sind, natürlich ist da auch der prüfende Blick und sagt, also bitte mal da die Bauklötze noch wegräumen. Bei Teenagern ist es dann eher, könntest du vielleicht mal all die Teller und Löffel wieder in die Küche bringen? Aber da gehe ich nicht primär, um zu kontrollieren oder um zu kritisieren, sondern um zu hören, wie es ihnen geht, um zu hören, ob sie noch was beschäftigt und vor allem eigentlich, um ihnen zu sagen, dass ich sie lieb habe, dass ich Freude an ihnen habe. Und es macht mich glücklich, wenn ich sie am Abend nochmal sehe. Und so doch auch Gott. Er ist gegangen, um die Menschen zu sehen, weil er Freude an ihnen hat. Und daran hat sich nichts geändert. Gott hat Freude an dir, an mir, an jedem Einzelnen von uns. Er ist der Gott der Freude. Und es ist so ein wichtiges Thema, auch immer wieder in der Seelsorge, weil wir das oft nicht glauben können, dass Gott tatsächlich Freude an uns hat. Und je nachdem, wie wir geprägt sind von Menschen, mit denen wir unterwegs waren oder denen wir anvertraut waren, Eltern, Lehrer, in der Ausbildung, Autoritätspersonen, da kann auch oft das Bild entstehen, die Wahrnehmung, also ich mache niemand Grund zur Freude, ich bin vielleicht eine Last, jemand, der andere Nerven kostet und Zeit und Geld und was auch immer. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, Gott sieht keinen von uns auf diese Weise, sondern er sieht uns mit dieser Freude. Wir haben einen Gott der Freude, auch wenn er in der Bibel nie mit dem Namen genannt ist. Und ich bringe euch ein paar Beispiele, damit euer Kopf es glauben kann. Die Propheten zum Beispiel sprechen davon, wie Gott sich über die Menschen freut. Zum Beispiel Jesaja 65, Vers 19. Ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. So der Gott Israels freut sich über sein Volk. Und freuen ist ja noch okay, aber es ist noch steigerungsfähig. Zum Beispiel der Prophet Zephania zeigt uns einen total emotionalen Gott. Zephania 3, Vers 17, da haben wir einen Gott, der jubelt und jauchzt. Da heißt es über Gott: Der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Natürlich, Zephania, Gott hat es damals durch Zephania in eine bestimmte Situation zu bestimmten Menschen gesagt. Aber es steht hier in der Bibel, weil wir durch Jesus mit hineingenommen sind. In diesen Segen, in diese Verheißung, in diese Liebe, die Gott ausgesprochen hat. Und das gilt auch für uns. Der Himmel jauchzt über uns, Gott jauchzt über uns. Jesus auch, er redet immer wieder davon, dass Freude im Himmel herrscht, wenn Menschen zu Gott umkehren, wenn Menschen sich Gott zuwenden. Können wir lesen in Lukas 15, Vers 7 und Vers 10, er sagt es gerade zweimal, sagt, es ist Freude im Himmel und es ist Freude vor den Engeln. Also wenn du mit Jesus lebst, dann gab es diesen Moment, wo im Himmel Freude, ein Freudenausbruch stattgefunden hat, weil du dich als einzelner Mensch Gott, dem Vater, dem Schöpfer zugewendet hast. Gott und die Engel, der ganze Himmel, hat Freude geherrscht. Haben wir uns das schon mal bewusst gemacht? Ein Freudenfest im Himmel wegen jedem Einzelnen von uns. So wichtig sind wir Gott. So sehr freut er sich über uns. Also sein Grundgefühl uns gegenüber ist Liebe und ist Freude. Und das ist untrennbar zusammen. Ein Gott, der uns liebt, hat automatisch auch Freude an uns und umgekehrt. Und Freude ist immer ein guter Grund für Begegnung. Also wir Menschen freuen uns ja schon auf Begegnungen mit anderen Menschen. Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich Freunde einlade oder weiß, ich sehe meine Geschwister wieder mal, die ich sehr selten sehe, dann gehen vorher so die WhatsApp hin und her und jeder schreibt, ich freue mich, dich zu sehen, und der andere schreibt, ja, ich freue mich, dich zu sehen. Und wir drücken das aus, schreiben uns gegenseitig. Wir freuen uns auf Begegnungen untereinander, wir freuen uns als Menschen auch auf Begegnungen mit Gott. Drum machen wir uns auch immer wieder auf und beten an oder sind heute Abend hier, weil wir diesen Wunsch haben, diese Sehnsucht haben, uns einen Moment wieder zu nehmen, um ihn zu begegnen. Aber es ist eben auch umgekehrt so. Gott freut sich auch auf Begegnungen mit den Menschen. Drum hat er uns geschaffen. Und das ist diese Einladung, das ist diese Grundlage auch von der Freude, von diesem ganzen Thema, dass wir zuerst mal wissen, Gottes Einladung und das, wie er uns sieht, ist, er hat Freude an dir, hat Freude an mir, der Vater im Himmel, der Gott, der mich geschaffen hat, Jesus, der Mensch geworden ist, der mich gesucht und gefunden hat, er hat Freude an mir. Es geht ihm nicht primär darum, dass ich irgendeinen Zweck für ihn auf der Erde erfülle, sondern die Begegnung mit ihm, seine Begegnung mit mir, meine Begegnung mit ihm, daran hat er Freude. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Und das ist das Erste, die Grundlage, Gott hat Freude an uns. Und das Zweite ist, in Jesus kommt die Freude zu uns. Wir sind schon fast am Ende des Kirchenjahres, in 2 Wochen ist der erste Advent. Und es ist ja spannend, wie die Geburt von Jesus angekündigt wird im Lukas-Evangelium. Da kommen die Engel zu den Hirten und da heißt es, der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Große Freude. Ich weiß nicht, ob ihr dieses alte Weihnachtslied kennt aus dem Kirchengesangbuch. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Ich habe gern diese Kirchengesangbuchslieder, aber ich habe auch einen leichten Zugang dazu. Ich bin mit denen aufgewachsen. Und wenn es mir mal wirklich nicht gut geht, dann fange ich an, das Kirchengesangbuch zu lesen, weil da hat so starke Strophen drin. Eben zum Beispiel, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, erzählet's den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Und das Ganze ist in einem unverschämt fröhlichen Dreivierteltakt geschrieben. Ja. Also keine Trauermarschmelodie, sondern dazu kann man tanzen. Und der Allendorf, der das geschrieben hat im frühen 18. Jahrhundert, der hat mehrere Lieder geschrieben und er hat gesagt, er hat die geschrieben zur persönlichen Aufmunterung. Also er wollte Leute aufmuntern. Die haben sich dann verbreitet auf Flugblättern und wurden gesammelt. Aber die Leute haben sich darüber aufgeregt. Also unerhört, ja. Beschwingter Dreivierteltakt. So heitere Melodien. Da geht doch der Ernst verloren, ja, der christliche Ernst, der bleibt da auf der Strecke. Zu wenig ernsthaft, zu wenig andächtig, hat man ihm vorgeworfen, gesagt. Also die Frömmler, jetzt singen die auch noch so beschwingte Lieder. Geht gar nicht. Also Wir denken vielleicht, ja, also schon alles ein bisschen alt, aber damals war das also höchst revolutionär und modern. Oder dann, ich muss euch noch eine Strophe noch bringen. Johann Frank, der war noch mal 100 Jahre früher, im 17. Jahrhundert, der war Jurist und Bürgermeister, also eine Amtsperson, sehr respektvolle Amtsperson. Der hat so viele Lieder geschrieben, der war bekannter als der Liederdichter Paul Gerhardt. Und von ihm ist zum Beispiel dieses Lied »Jesus, meine Freude«. Und da hat es diese wirklich coole Strophe drin. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Ja, das ist so bildhaft, da kann man sich doch so richtig vorstellen, Jesus kommt, haut die Tür auf und dann müssen die anderen verreisen. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, hat er wahrscheinlich als Bürgermeister, der solche Lieder geschrieben hat. Dennoch bleibst du auch im Leide, Jesus, meine Freude. Aber eben der Anfang, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Das passt doch in diesen dunklen November, wo die Trauergeister und die trüben Lichtverhältnisse sich versuchen, in unseren Seelen einzunisten. Können wir das manchmal auch wieder sagen? Weicht ihr Trauergeister, hier, Tür auf, der Freudenmeister Jesus kommt herein. Und wir wissen, jedes noch so kleine Licht vertreibt die Finsternis. Und wenn wir jetzt denken, Jesus, er ist nicht nur ein kleines Licht, er ist das Licht in Person, das Licht der Welt, das größte Licht überhaupt. In ihm ist die Freude in Person auf die Erde gekommen. Also wenn er kommt, dann müssen definitiv die dunklen Trauergeister fliehen. Das ist doch die Botschaft, die wir brauchen. Das wahre Licht ist gekommen und es scheint in Jesus. Und die wahre Freude ist gekommen, Jesus selbst, und er vertreibt die Trauergeister. Das ist diese zentrale Botschaft in dem ganzen Weihnachtsevangelium. Ich meine, die Engel sagen ja nicht, also siehe, ich verkündige euch jetzt die ernsthafte Botschaft, dass der Retter der Welt geboren ist und es hat schwerwiegende Konsequenzen. Überlegt euch gut, ob das wirklich eine gute Botschaft ist. Sondern die sagen, die frohe Botschaft ist angebrochen. Freut euch. Nicht nur freut euch ein bisschen, sondern große Freude. Also griechisch mega. Die riesige Freude ist jetzt da. Und das Evangelium heißt Evangelium, das heißt wörtlich die gute Botschaft, die frohe Botschaft, weil es um die Freude geht. Jesus ist gekommen. Und die Menschen damals, die hatten kein leichtes Leben. Zu denen die Engel gekommen sind, gesagt, hier, ich verkündige euch große Freude. Das waren die Hirten, die Armen. Das waren die Menschen, die unter der römischen Besatzungsmacht gelitten haben, also kein goldenes Zeitalter, überhaupt nicht. Aber da hinein, siehe, ich verkündige euch große Freude. Nicht nur für ein paar Auserwählte, die jetzt halt zufällig das Glück haben, dass Gott sie mit Freude beglücken möchte, sondern für alles Volk. Also alle sind alle. Und das gilt bis heute und wir sind da mit hineingekommen. Ich führe das aus, dieses Thema von der Freude in meinem Buch, Die Frucht des Geistes. Das beginnt ja mit der Liebe. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und Sanftmut. Die Freude ist das Zweite. Und da vertiefe ich das, da gehe ich jetzt heute nicht so tief drauf ein. Aber diese Freude, die zieht sich durch das Leben von Jesus. Ich habe die Verse gelesen, dass seine Geburt angekündigt wurde. Auch bei den Sterndeutern ist die Rede von der Mega-Freude. Als sie den Stern sehen, wurden sie hoch erfreut, übersetzt Luther. Und wenn wir zum Ende des Evangeliums gehen, ist auch überall die Rede von großer Freude. Die Frauen, die vom Grab weglaufen, große Freude. Der Jüngerkreis, der erfährt, dass Jesus auferstanden ist, sie freuen sich. Auch bei den Emmausjüngern, Sie haben diese große Freude. Und in der Mitte des Evangeliums geht es auch immer um die Freude. Matthäus, genau in der Mitte, haben wir diese vielen Gleichnisse vom Himmelreich, vom Reich Gottes. Zum Beispiel der Kaufmann, der alle seine Habe verkauft, um die Perle zu kaufen. Oder der Mensch, der im Acker den Schatz findet und alles verkauft, was er hat. Da heißt es auch wieder, in seiner Freude. Es geht immer um die Freude. Im Vordergrund steht die Freude. Und diese Gleichnisse sind ja ein Bild dafür, dass einmal Jesus uns findet und wir ihn finden, diesen Schatz des Reichs Gottes, den Schatz, dass Jesus in uns lebt, den Schatz, dass wir ewiges Leben haben, Frieden mit Gott. Und das heißt, das löst Freude aus. In Jesus ist die Freude gekommen, die Freude in Person, der Grund zur Freude. Und die gute Botschaft ist, Jesus ist nicht weit weg von uns. Er ist in uns hinein eingezogen. Er lebt in uns mit dem, wer er ist. Und er hat auch seine Freude mitgebracht. Er hat sein ganzes Wesen mitgebracht. Er hat nicht einen Teil vor der Tür draußen gelassen, so nach dem Motto, also die Freude, die kriegst du dann erst, wenn du dich bewährt hast. So nach dem Motto, ja, wenn du dann bewiesen hast, alles gut gemacht hast, dann hole ich noch die Freude rein, sondern er ist mit seinem ganzen Wesen gekommen. Und Jesus, dafür bitte ich dich gerade jetzt, dass du nochmal unsere Herzen öffnest und diese Augen unseres Herzens, dass nochmal eine tiefe Offenbarung gibst, dass du mit deiner Freude da bist. Dass du in uns lebst mit allem, was du bist, auch mit deiner Freude. Dass du uns berufen hast, Freudenboten zu sein, Freude in uns zu haben. Und ich bitte dich auch jetzt gerade nochmal, dass du jedem Einzelnen nochmal diese Offenbarung vergrößerst, vertiefst, erneuerst oder auch zum ersten Mal gibst, dass du der Gott bist, der sich über uns freut. Dass du Freude an uns hast, an jedem Einzelnen. Dass du uns geschaffen hast, nicht damit wir einen Zweck erfüllen, sondern weil du uns liebst und weil du Freude an uns hast. Amen. Also es ist die Grundlage. Gott hat Freude an uns, Jesus wohnt mit seiner Freude in uns und das Dritte, der Heilige Geist lebt mit seiner Freude in uns. Ich zitiere euch noch ein neueres Lied, also aus der Sicht meiner Kinder, es ist uralt, es ist von 1995, von Albert Frey, also aus dem letzten Jahrhundert. Da gibt es diese Strophe, Herr, du allein gibst mir Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe. Kennt noch jemand außer mir, oder? Genau. Und darum geht es. Ich finde die Formulierung, die trifft es einfach genau. Freude, die von innen kommt, aus unserem Herzen. Freude, die von innen kommt, hat den großen Vorteil gegenüber Freude, die von außen kommt, dass, wenn wir die haben, sind wir unabhängig von den Umständen. Also es ist wie so das Solarpanel für uns privat auf dem Dach. Wenn der Strom abgestellt wird, greifen wir darauf zurück. Wir brauchen die Freude, die von innen kommt. Und Paulus hat uns das ja vorgemacht. Es gibt einen Brief von Paulus, den Philipperbrief, und der wimmelt von der Freude. Ihr könnt es nachlesen in der kurzen Einführung in die Bibel, in diesem überarbeiteten Abby. Da schreiben wir über den Philipperbrief und den hat er geschrieben in der römischen Gefangenschaft, am Ende der römischen Gefangenschaft. Und wir wissen heute, er wurde dann nochmal freigelassen. Paulus wusste das aber nicht, hat es nur gehofft. Aber in diesem Brief schreibt er die ganze Zeit über die Freude. Also es ist fast unerträglich. wenn man da gerade in einer Phase ist, wo man das nicht so verträgt, denkt man, wie kann der nur so viel aufdringlich immer von Freude schreiben? Ja? Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und nochmals will ich sagen, freut euch. Wir schreiben darüber in der Einführung in die Bibel. Paulus verfasste den Brief in der ungeheuren Spannung, ob er hingerichtet oder freigelassen werden würde. Er erwartete einen baldigen Gerichtsentscheid, bei dem auch Verurteilung und Hinrichtung möglich war. Doch Paulus hoffte auf Freispruch und baldige Entlassung, schreibt er auch im Brief von dieser Hoffnung. Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass ich auch bald selbst wieder zu euch kommen werde. Also er hatte die Hoffnung. Das sich durch den Brief wie ein roter Faden hindurchziehende Thema der Freude ist angesichts dieser Ungewissheit umso erstaunlicher. Und das ist so. Der Mann saß in Rom, bewacht, gefangen in der Wohnung, wusste nicht, wie es ausgeht und ob er noch lang zu leben hat. Und was schreibt er? Er schreibt die ganze Zeit von der Freude. Das ist Freude, die von innen kommt. Kennt ihr die Freude, die von innen kommt? Ich erinnere mich, als mir Jesus so zum ersten Mal so richtig begegnet ist. Da ist in mir diese Freude, die von innen kommt, die ist so richtig explodiert. Ich war so glücklich. Ich war so froh. Ich habe das Gefühl, ich konnte nur noch lachen. Und nicht aufgrund von äußeren Glücksfaktoren, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, Jesus in mir ist diese Freude, das tiefe Glück. Er hat mich gefunden, ich habe ihn gefunden. Es hilft, wenn wir uns solche Momente immer wieder auch uns bewusst daran erinnern, sie uns wieder vergegenwärtigen. Wir haben immer wieder diese Zeiten in unserem Leben, wo Gott uns diese Freude zeigt, wo sie in uns da ist. Es gibt die Momente, wo wir sie suchen müssen, wo wir vielleicht ein bisschen tiefer graben müssen nach der Freude, die von innen kommt. Aber wichtig ist, sie ist irgendwo da, weil Jesus in uns, er zieht ja nicht mehr aus, er bleibt ja da. Und er bleibt auch mit seiner Freude da. Und nur weil wir sie gerade nicht finden oder wahrnehmen, heißt es nicht, dass er sie abgezogen hat. Sie ist immer noch da und er wird sie uns wieder zeigen, weil sie ist in uns. Paulus gibt uns eine spannende Definition auch vom Reich Gottes. Er sagt nämlich in Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Schöne Definition. Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und das ist das, was uns zusteht, weil wir gehören zu diesem Reich. Ja? Kolosser 1, 14. Wir sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist das Reich Gottes. Also er hat uns genommen, heißt es dort, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wie wenn man einen am Haarschopf packt, aus dem Morast zieht, woanders hinsetzt. Und der andere Ort ist dieses Reich Gottes, was per Definition Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist ist. Und wenn wir jetzt reingesetzt sind in ein Reich, was Friede und Freude ist, ja, was ist die logische Konsequenz? Die Freude, die steht uns zu. Die gehört da dazu. Dann leben wir per Definition in dem Bereich, wo Gottes Freude anwesend ist. Also, er hat uns aus Freude geschaffen, hat uns aus Freude zu sich gezogen, weil er die Begegnung mit uns ihm Freude macht. Das Evangelium ist die Botschaft der Freude, dass Jesus gekommen ist. Große Freude. Und die Folge davon ist, Wenn wir unser Leben für ihn geöffnet haben, dann wohnt er in uns mit seiner Freude und hat uns hineingenommen in diesen Bereich von seiner Freude. Und das ist wichtig, es ist eben seine Freude, nicht unsere menschliche. Denn menschliche Freude braucht messbare Gründe. Und die sind auch schön, das ist zum Beispiel, ich freue mich, wenn die Sonne scheint, wenn ich freundliche Leute um mich herum habe, schöne Blumen anschauen kann, was Feines zu essen gibt, was auch immer. Messbare Gründe braucht die menschliche Freude. Aber er will uns diese Freude zeigen, die davon total unabhängig ist. Also ewige Freude, wo wir frohe Menschen sein können, auch wenn alles andere, was uns äußerlich froh machen könnte, nicht mehr ist. Davon haben über die Jahrtausende die Christen gelebt, in Gefängnissen, auf Galeeren, in Hungertürmen, in Sklaverei, angesichts von Todesurteilen, also bis heute. Übernatürliche Freude. Wo finden wir die? Ich habe es schon gesagt, Jesus lebt in uns mit allen seinen Eigenschaften, auch mit der Freude. Vielleicht hilft es, wenn wir uns das gelegentlich bewusst machen. Danke, Jesus, dass du alles mitgebracht hast. Die Liebe, die Freude, den Frieden, alles, alle deine Eigenschaften. Jesus sagt, wir sollen uns freuen, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Lukas 10, Vers 20. Das ist noch irgendwie nachvollziehbar. Aber er sagt an einer anderen Stelle, in Matthäus 5, sagt er, freut euch, wenn euch die Leute um meinetwillen verfolgen und schmähen und übles reden und so weiter. Da haben wir es schon, das geht also nur übernatürlich. Das kann nur Jesus in uns. Und das ist eigentlich auch wieder sehr entspannend. Keiner von uns kann Freude produzieren. Ja, warum? Weil Freude ist Frucht des Geistes. Die hat er in uns hineingelegt und er lässt sie in uns wachsen. Da habe ich sie nochmal alle auf der Folie, diese verschiedene Frucht. Und er ist der, der diese Freude in uns schafft. Jesus sagt, das ist die zweite Folie, die kann ich hier nicht anklicken, jetzt. Als er im Bild vom Weinstock redet zu seinen Jüngern, sagt er, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Und wenn wir in seiner Liebe bleiben, bleiben wir gleichzeitig auch in seiner Freude. Und dann sagt er am Schluss, ja, warum sage ich euch das alles? Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Da sehen wir, es ist, was Jesus die Jünger lehrt, dass sie in ihm bleiben, sich an ihn hängen und dass sie ohne ihn und wir ohne ihn nichts tun können, was Frucht bringt. Sagt er, das alles lehre ich euch, dass meine Freude in euch bleibt und eure Freude voll gemacht wird. Also Jesus geht es auch um diese Freude. Es ist geschenkte Freude. Römer 15, Vers 13. Und das ist entspannend, weil Gott ist der Geber aller Dinge. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Römer 15, 13. Freude und Frieden vergrößert unsere Hoffnung. Aber zum Schluss jetzt noch ganz praktisch die Frage, wie kommen wir jetzt zu mehr Freude? Ich erzähle im Buch von einer Erfahrung, die ich hier auch schon mal erzählt habe. Und zwar, es ist einige Jahre her, es war in den Herbstferien, so vor ungefähr 5 Jahren. Da war ich sehr erschöpft, bin ich im Urlaub angekommen und hatte das Gefühl, also meine Lebensfreude, die ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Wir haben uns dann so aufgemacht und sind in den Gottesdienst gegangen von einem befreundeten Pastor und dann hat er ausgerechnet sein Predigtthema formuliert und hat Psalm 34, Vers 6 gepredigt, Die auf ihn schauen, werden strahlen vor Freude. Und meine Freude, die war also nicht mehr existent zu dem Zeitpunkt gefühlt. Und ich habe mich so aufgeregt. Ich dachte, wie kann der? Das hat mich so provoziert. Er hat da von Freude geredet und ich hatte aber keine Freude. Und dann hat er noch diesen logischen Umkehrschluss gebracht. Also, die ihn anschauen, werden strahlen vor Freude. Ja, wenn du Freude brauchst, dann schau Jesus mehr an. Das ist ja schließlich eine Verheißung aus der Bibel. Also es war eine super Predigt. Ich kann mich nämlich fast an keine der hunderte Predigten erinnern, die ich in meinem Leben gehört habe. Aber an die erinnere ich mich. Warum? Weil sie mich so aufgeregt hat. Und es hat so was Gutes in mir bewirkt. Also erstens, ich habe sie bis heute nicht vergessen. Und zweitens, ich habe den wirklich beim Wort genommen und gedacht, also ich hänge mich jetzt an diesen logischen Umkehrschluss. Ich brauche dringend mehr Lebensfreude. Also ich schaue jetzt dich, Jesus, so lang an, bis wieder ich die Freude in meinem Leben finde. Ich habe wirklich so Jesus daran, ja, ihm das penetrant vorgehalten. Du hast es verheißen, ich nehme dich beim Wort. Ich schaue dich jetzt an, ich lasse dich nicht mehr gehen, bis ich wieder Freude finde. Also ich sage euch, mein Lebensgefühl hat sich nicht von heute auf morgen verändert, aber ich habe wieder wie Gott mich geschaffen hat, nämlich mit Freude und mit Lebensfreude, wieder zurückgewonnen. Und da möchte ich euch ermutigen, wir dürfen Gott beim Wort nehmen. Und wenn ich euch damit jetzt aufgeregt habe, ehrlich gesagt, dann freue ich mich, weil ich hoffe, dass es euch auch so aufregt, wie es mich damals aufgeregt hat, wenn ihr merkt, die Freude ist irgendwo begraben worden von dem vielen, was im Leben läuft, dann es gibt eine gute Art von sich aufregen. Und von daher, ja, hoffe ich eigentlich, ich habe euch aufgeregt. Und ich hoffe, ihr hängt euch auch so ausdauernd jetzt an Jesus, sagt, ich fixiere dich mit meinen Augen, bis die Freude wieder kommt. Und ihr dürft mir dann auch übrigens gern ein Zeugnis schreiben, wenn sowas passiert ist. Auf jeden Fall, als ich das letzte Mal dieses Beispiel erzählt habe, kam später jemand, der sagt, ja, so, es hat mich sehr beschäftigt, aber wie kann ich denn Jesus wirklich anschauen? Weil ich sehe ihn ja nicht. Wie geht sowas, Jesus anschauen? Und ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Denn mit unseren Augen hier können wir Jesus ja nicht sehen. Also wie geht das, dieses Bild Jesus anschauen? Und ich versuche euch das zu beschreiben auf zwei verschiedenen Weisen, wenn ihr das ausprobieren möchtet. Zum einen, wenn du jetzt jemand bist, der sich leicht und gern Dinge vorstellen kann, so mit der Imagination. Ich sage euch, wie ich das mache. Ich versuche mir vorzustellen, wie Jesus mir gegenüber sitzt oder gegenüber steht. Und ich schaue ihn an und er schaut zurück. Und ich versuche mir vorzustellen, wie seine Augen aussehen. Und die Augen von jemandem, die sagen ja ganz, ganz viel. Und ich stelle mir vor, was seine Augen ausstrahlen. Und zwar mit dem Wissen als Grundlage, Jesus ist die Liebe in Person. Er hat immer, immer Hoffnung für dich und für mich. Und wenn er dich jetzt anschaut, dann legt er die ganze Hoffnung in seine Augen. Seine ganze Liebe, seine ganze Ermutigung und sein ganzes Mitgefühl. Und das stelle ich mir dann vor, wie Jesus mich anschaut. Und er muss gar nichts sagen, aber seine Augen sagen mir, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich weiß genau, wo du gerade drin bist. Ich fühle mit dir mit. Ich habe das alles auch getragen. Ich werde einen Weg mit dir gehen. Das alles, ich stelle mir sowas vor, wie das alles legt er in seine Augen. Was würde Jesus sagen? Wie würde Jesus dich anschauen? Und zwar mit diesem Wissen, du weißt, wer er ist und was er alles verheißen hat. Wenn es jetzt nicht so leicht fällt oder ein bisschen komisch ist, dir sowas vorzustellen, dann können wir Jesus ja auch indirekt anschauen, indem wir anschauen, was diese Wahrheit über ihn ist und was seine Verheißungen sind. Also die Beschreibung, wer er ist. Die Beschreibung, wie er über uns denkt. Also dann heißt ihn anschauen, vielleicht ich führe mir noch mal zu Gemüte, wer er ist. Die Aussagen, die Zusagen, die Verheißungen. Ich erinnere mich daran, dass er zum Beispiel der Gott der Hoffnung ist, dass er der Friedefürst ist, dass er gekommen ist, um Friede in mein Herz zu bringen, Freude, dass er gesagt hat, ich bin der Weg zum Vater, aber wenn er der Weg in Person ist, dass er dann auch einen Weg hat für die konkreten Schritte, wo ich den Weg vielleicht noch nicht sehe. All diese Aussagen, wer er ist, was er für uns hat. Und dann heißt Jesus anschauen vielleicht, ich konzentriere mich, ich fokussiere mich bewusst auf diese Aussagen, die voller Leben sind, voller Hoffnung sind, voller Zukunft sind, seine Verheißungen. Und ich schaue darauf und nicht auf die Berge, die sich auftürmen oder auf die Stürme, sondern eben auf ihn. Das ist eigentlich das, was Petrus im Sturm gemacht hat, wo Jesus ihn eingeladen hat, aus dem Boot zu steigen. Und sagen, Petrus Jesus angeschaut hat, konnte auf dem Wasser gehen und ist nicht untergegangen. Und erst als er auf die bedrohlichen Wellen und den Wind geschaut hat, ist er untergegangen. Und das ist eigentlich diese Einladung. Ich schaue Jesus an, egal ob ich mir jetzt vorstelle, wie er mich anschaut, oder ob ich eben schaue auf diese Wahrheiten in der Bibel, wer er ist, was er hat, dann können uns die Stürme nichts anhaben. Wir hatten es in der Anbetung schon von Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist so ein Vers. Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das kann auch so ein Schlüssel sein, der die Freude in uns wachsen lässt. In wem von uns hat Jesus schon Glauben angefangen? In jedem von uns. Und wenn er ihn noch nicht angefangen hat, dann kannst du heute Abend nach dem Gottesdienst darüber ans Kreuz gehen, dass unser Team und betet mit dir und du kannst sagen, ich möchte, dass Jesus heute Abend diesen Glauben in mir anfängt. Und die gute Botschaft ist, er fängt den Glauben nicht nur an, sondern er vollendet ihn auch. Wir Menschen fangen oft Dinge an und vollenden die nicht. Ich habe als Teenager, wollte ich mal Socken stricken. Ich sage euch, ich habe eine Socke angefangen und die nie vollendet, weil das liegt mir einfach gar nicht. Es ist nichts geworden. Aber Jesus, er ist der Anfänger und Vollender. Und er macht die Dinge fertig, die wir nicht fertigstellen können, weil unsere Kraft fehlt, unsere Ressourcen fehlen, weil wir einfach Menschen sind. Und wenn unser Glaube nicht reicht, dann kommt Jesus und sagt, ich fülle alles auf, was du nicht hast. Weil er ist der Vollender. Und vollenden heißt, er macht, bis es genug ist, bis es gefüllt ist. Und das ist so wunderschön. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der Anfänger und Vollender unseres inneren Friedens. Er ist auch der Anfänger und Vollender unserer Freude. Er hat die Freude in uns reingelegt. Er hat sie in uns angefangen. Was hat er den Jüngern versprochen? Eure Freude soll vollkommen werden. Er geht auch diesen Weg mit uns. Und das ist eigentlich sehr entspannend. Ach, hier noch den Vers, der euch entweder aufregt oder nicht aufregt. Psalm 34, Vers 6, die auf ihn schauen, werden strahlen vor Freude. Ich wünsche mir, dass ich mal alt und runzlig vor Lachfältchen werde, statt vor Sorgenfalten. Und dafür beten wir jetzt am Schluss noch, dass einfach Jesus noch mal diese Freude in uns nach vorne holt. Er ist der Grund der Freude. Er ist die Freude in Person. Er hat Freude an uns und er hat auch Freude daran, seine Freude in uns rauszuholen und zu füllen. Und Jesus, dafür danke ich dir heute Abend, dass wir uns auch in Bezug auf die Freude, auf dieses Versprechen von dir stellen dürfen, auf dieses Wort von dir, dass du mit deiner Freude in uns lebst, dass du möchtest, dass deine Freude in uns bleibt, dass du unsere Freude auffüllen und vollkommen machen wirst. Und ich spreche nochmal diese Wahrheit aus über jedem Einzelnen von uns, heute Abend und über allen, die es nachhören. Du bist der Gott, der sich über uns freut. Du bist der Gott, der mit Jauchzen fröhlich ist, für jedem einzelnen Menschen, den du geschaffen hast, den du mit Freude geschaffen hast, mit Liebe geschaffen hast. Und ich bitte dich gerade jetzt, dass du einfach nochmal diesen Boden legst, auch heute Abend in Menschenherzen, diesen Boden, dass auch wenn Menschen nie Freude gezeigt haben an dir, dass es diesen Schöpfer, diesen Vater im Himmel gibt, der gerade jetzt in dem Moment mit Freude auf dich schaut, der seine Meinung nie geändert hat und nie ändern wird, der einfach Freude hat, dass es dich gibt, nicht aufhören wird, sich zu freuen. Und ich bitte dich auch, Heiliger Geist, du bist dieser Geist der Freude, dass du deine Freude in uns ausbreitest. Du hast sie in jeden von uns reingelegt. Und wir segnen diese Samen von Freude und segnen sie, dass sie wachsen, dass diese Frucht der Freude in uns mehr und mehr Gestalt annimmt, dass wir zu Menschen sind, in denen die frohe Botschaft des Evangeliums lebt, in denen du, Jesus, Grund der Freude, Freudenmeister, sich so ausbreitest, dass wirklich die Freude, die von innen kommt, in uns eine Quelle ist, von der wir einfach trinken können, weil es letztlich um dich geht, Jesus in uns, dass du mehr Raum hast. Und so hängen wir uns auch heute Abend an dich, sagen danke, dass du den Glauben in uns angefangen hast. Und mit dir auch, dass du auch die Freude in uns angefangen hast. Wir sagen dir danke, dass wir es nicht selber produzieren und tun können oder müssen, was gar nicht möglich ist, sondern dass du auch der Vollender bist. Wir schauen auf dich und lehr du uns auch, wie wir dich so anschauen können und beim Wort nehmen können, dass es in uns weitergeht. Alles, was du angefangen hast. Amen.